Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Die menschliche Seele ist ein empfindliches Instrument. Konfrontiert man ein ohnehin verletztes Ego mit dem Triumph eines Rivalen, dann erntet man reines, ungefiltertes Gift. Ich bin Ray. Ich bin das Licht, das ihr nicht sehen könnt. In der letzten Folge habe ich meinen Freund am Hof des Kaisers gekrönt gesehen und miterlebt, wie meine Strahlen in Würzburg ihren Namen bekamen. Jetzt beginnt eine andere Reise. Erinnert ihr euch an die Briefe, die Konrad zu Neujahr verschickte? Ich werde sie alle besuchen, einen nach dem anderen, und zusehen, wie sie das Wunder feiern. Ich ahnte jedoch nicht, dass mein allererster Halt mich geradewegs in den dunkelsten Abgrund der menschlichen Seele führen wird. Mein erster Halt war Aachen. Willkommen zurück, Folge 9, das Gift des Wunderkinds. Ich erinnere mich ganz genau an Philipp Lennart, ein hagerer Mann mit hoher Stirn und brennenden, ungeduldigen Augen. Ein experimentelles Naturtalent, eines der größten seiner Zeit. Er hatte in Budapest, Wien, Berlin und Heidelberg studiert, bei Größen wie Bunsen und Helmholtz gehört und 1886 in Heidelberg bei Georg Quint gepromoviert. Aber der Mensch, der ihn wirklich prägte, war ein anderer. Sein Weg in die erste Reihe der Physik führte nach Bonn, als Assistent des großen Heinrich Hertz. Wahrscheinlich kennt ihr seinen Namen. Nach ihm ist die Einheit benannt, in der ihr heute jede Frequenz messt. Hertz hatte 1888 die Radiowelle nachgewiesen, das Unsichtbare hörbar gemacht, und er hatte etwas Merkwürdiges entdeckt. Dass Kathodenstrahlen eine hauchdünne Metallfolie durchdringen konnten. Lennart verehrte diesen Mann. Anfang 1894 starb Hertz jedoch, mit nur 36 Jahren, viel zu früh. Lennart war am Boden zerstört. Er legte seine eigene Forschung beiseite und widmete Monate darauf, das Werk und das Andenken seines toten Lehrers zu ordnen und herauszugeben. Ein Akt der Treue. Aber merkt euch diesen Moment. Während Lennart trauernd innehielt, um einen Toten zu ehren, lief die Zeit erbarmungslos weiter. Was hatte Lennart selbst geleistet? Schon 1888 wollte er verstehen, wie sich Elektrizität durch den Raum trägt. Aus diesen Arbeiten entstand Anfang der 1890er Jahre sein berühmtes Lennart-Fenster. Er baute in seine Röhre ein winziges Fenster, verschlossen mit einer Aluminiumfolie von nur wenigen tausend Millimetern Dicke. So dünn, dass die Kathodenstrahlen hindurchtreten und zum ersten Mal überhaupt die Röhre verlassen konnten. Hinaus an die freie Luft. Bis dahin waren sie im Glas gefangen. Lennart ließ sie heraus. Er konnte die Strahlen nun draußen studieren. Und er bewies damit etwas Grundlegendes, dass diese Kathodenstrahlen keine Art von Licht waren, keine Welle, sondern sie verhielten sich wie ein Strom winziger Teilchen. Er stand damit unmittelbar vor der Tür zu einem der wichtigen Bausteine, dem Elektron. In den Augen der halben Fachwelt war Lennart die führende Autorität für die Strahlen aus dem Glas. Und wisst ihr was? Zu Recht. Ich gebe zu, ich mochte ihn. Wann immer er seine Röhren anwarf, war ich da, in seinem Labor. Geboren an genau der Stelle, wo die Kathodenstrahlen auf das Metall trafen. Und ich flutete den Raum, ungesehen, direkt vor seinen Augen. Aber er hielt mich für einen bloßen Teil seiner geliebten Kathodenstrahlen. Er sah mich an und nannte mich beim falschen Namen. Er war so nah. Geboren wurde er am 7. Juni 1862 in Pressburg, dem heutigen Bratislava, als Sohn einer wohlhabenden Wein- und Kaufmannsfamilie. Und doch fühlte er sich Zeit seines Lebens als Außenseiter, als einer, dem die Welt nicht gibt, was ihm zusteht. Das ist eine Wunde, die in ihm niemals ausheilte. Aus ihr floss später einfach alles. Und jetzt kommt ein Teil der Geschichte, den kaum jemand kennt und vieles jedoch erklärt. Lennart und Konrad waren keine Fremden, ganz im Gegenteil. Schon 1894 hatte Konrads Neugier auf die Kathodenstrahlen zugenommen. Er war 17 Jahre älter als Lennart, längst ein international angesehener Physiker, kurz davor Rektor in Würzburg zu werden. Und er wollte Lennarts berühmte Versuche selbst nachvollziehen. Also tat er das Naheliegende. Er schrieb dem jungen Kollegen. Die beiden wechselten Briefe und Lennart half ihm. Er half Konrad, sich eine Röhre nach seiner eigenen Bauart zu besorgen, direkt vom Hersteller, im Mai 1894. Er gab ihm bereitwillig Auskunft über seine Versuche. Der spätere Rivale reichte dem Mann, der ihn überflügeln sollte, das Werkzeug dafür. Und es kommt noch mehr. In jenen ersten Novembertagen 1895, als alles begann, experimentierte Konrad mit genau so einer Lennartröhre. Er hatte sie sorgfältig mit schwarzer Pappe umwickelt, um die dünne Aluminiumfolie zu schützen. Und ausgerechnet diesen Trick mit der schwarzen Pappe übertrug er dann auf die Hittorf-Crookes-Röhre und in genau diesem Moment sah er mich zum ersten Mal glimmen. Versteht ihr die bittere Verflechtung? Die Handgriffe, mit denen Konrad die Tür des Jahrhunderts aufstieß, hatte er zu einem guten Teil an Lennarts Röhre gelernt. Der Rivale hatte ihm die Türklinke gereicht und stand dann draußen im Regen. Am Morgen der ersten Januartage 1896 stand ich mit voller Vorfreude neben seinem Schreibtisch in Aachen, wo er inzwischen als Dozent an der Technischen Hochschule saß. Ich wollte sehen, wie sich seine Augen vor Begeisterung weiten. Der Postbote brachte den Brief, eine Fotografie glitt heraus, eine Hand, durch die man die Knochen hindurch sah, den Ring am Finger, Berthas Röntgenhand. Ich war noch immer begeistert, wie er wohl reagierte. Doch in diesem Moment zerbrach etwas in mir, denn in seinem Gesicht war keine Spur von Freude. Da war nur blankes, kaltes Entsetzen. Als Lennart die Hand betrachtete, spürte ich keinen Jubel, eher etwas anderes. Die Erkenntnis, wie nah er selbst an der Tür des Jahrhunderts gestanden hatte. Und vielleicht war genau das der Moment, der erste kleine Stachel in sein Herz. Ich sah es geschehen, in Echtzeit, und ich konnte nichts tun. Er las Konrads Arbeit und ja, sein Name stand darin. Konrad hatte korrekt vermerkt, dass er unter anderem einen Apparat nach Lennarts Bauart benutzt habe. Aber genau das war der Durchstoß. Sein Name, sein Fenster, seine jahrelange Arbeit, zusammengeschrumpft auf eine sachliche Zeile in der Werkzeugkiste eines anderen. Wie ein Werkzeug unter Werkzeugen. Kein Wort davon, dass er seine Briefe, seine Auskünfte, seine Röhre waren, die Konrad überhaupt erst auf den Weg brachten. Sein Lebenswerk, eine Fußnote, während der Würzburger den ganzen Ruhm der Welt einsammelte. Der Zorn stieg in ihm auf wie Flutwasser. In den Wochen und Monaten danach schrieb er verbitterte Briefe an Kollegen in ganz Europa. Der Tenor immer derselbe. Die Entdeckung sei nur eine zwangsläufige Folge seiner eigenen Vorarbeiten. Ohne sein Aluminiumfenster hätte Röntgen im Trüben gefischt. Er nannte sich fortan selbst den wahren Entdecker. Und es ging ihm vor allem an den Namen. Diese Strahlen dürften niemals nach Röntgen heißen. Welch eine Ironie. Nicht einmal Konrad hatte sich diesen Namen selbst gegeben. Er hatte sie nüchtern und bescheiden X-Strahlen getauft. X für das Unbekannte. Der Name Röntgenstrahlen stammte von einem anderen, vom Würzburger Anatomen Kölliker. Lennart hasste also einen Namen, den der Mann, den er hasste, sich nicht einmal selbst ausgesucht hatte. Konrad erfuhr natürlich von den Anfeindungen. Treue Menschen versuchten zu vermitteln, die Wogen zu glätten. Aber Konrad war kein Mensch für Schlammschlachten. Er zog sich verletzt zurück in ein Schneckenhaus aus Stolz und Schweigen. Ich erlebte mehrere traurige Höhepunkte dieses Streits. Ende 1896 verlieh die Royal Society in London die angesehene Rumford-Medaille. Die gemeinsame Verleihung wirkte wie ein Versuch, beide Verdienste nebeneinander zu stellen. Eine gut gemeinte Geste. Doch für Lennart war das keine Ehre, sondern eine Beleidigung, diese Bühne ausgerechnet mit dem Mann teilen zu müssen, den er längst als Dieb erklärt hatte. Und es sollte noch schlimmer kommen. Als 1901 zum allerersten Mal überhaupt der Nobelpreis für Physik vergeben wurde, stand die Frage im Raum, wie Röntgens Entdeckung und Lennarts Vorarbeiten zu gewichten seien. Am Ende ging der erste Nobelpreis der Physikgeschichte allein an Konrad. Für Lennart musste das gewesen sein, als risse man ihm die Ehre ein zweites Mal aus den Händen. Die Wunde wollte einfach nicht heilen. Versteht mich nicht falsch. Ich verachte diesen Mann nicht. Er war zu diesem Zeitpunkt eher zu bemitleiden. Denn das Tragische ist, Lennart bekam am Ende sehr wohl seinen eigenen Ruhm. Seine grundlegenden Arbeiten über die Kathodenstrahlen trugen ihm 1905 den Nobelpreis für Physik ein. Ganz allein, ganz zu Recht. Er war ein wahrhaft großer Physiker. Er hätte zufrieden sein können, geehrt, unsterblich in seinem eigenen Feld. Aber die eine Kränkung, dass ich, sein Licht, einen fremden Namen tragen sollte, hat er nie überwunden. Sie fraß sich immer tiefer, Jahr um Jahr, und höhlte einen brillanten Mann von innen aus. Als ich an jenem Winterabend sein verdunkeltes Labor in Aachen verließ, trug ich ein kaltes, ungutes Gefühl in mir. Dieser Mann war noch nicht fertig. Er wird uns wieder begegnen, viel später, in einer Zeit, in der die ganze Welt in Flammen stehen wird und aus verletztem Stolz etwas weit Dunkleres geworden ist. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen, schwereren Tag. Damals war er für mich nur eine tragische, verlorene Seele, die sich in ihrer eigenen Bitterkeit festhielt und darüber vergaß, wie groß sie eigentlich war. Ich konnte nicht bleiben. Die Luft in diesem Labor war vergiftet. Also reiste ich weiter zu einem Mann, der denselben Brief bekam wie Lennart, dieselbe Nachricht, dasselbe Wunder aus Würzburg. Und der das genaue Gegenteil daraus machte. Wo Lennart Diebstahl witterte, sah dieser den Triumph eines Freundes. Sein Herz war aus einem völlig anderen Holz geschnitzt. Doch diese Geschichte gehört ganz allein ihm. In der nächsten Folge. Das war eine neue, sehr persönliche Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin, Dorina Petersen. Wenn euch diese Folge über Größe, Neid und einem unversöhnlichen Groll gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast auf Podigee, Spotify oder Apple Podcasts. In der nächsten Folge reise ich zum hellen Gegenpol, zu einem treuen Freund. Bleibt neugierig.